SRF 3.
Den Energieverbrauch um 30% senken, das ist das Ziel der Europäischen Union. So wenige Verkehrstote wie zuletzt 1945, das zeigt die neueste Statistik des Bundes. Milliardeninvestitionen in Lateinamerika, die Abhängigkeit von den Chinesen wird immer größer. Das Wetter morgen teilweise sonnig, in den Bergen einige Regenschauer und Gewitter. Info 3, am Mikrofon ist Andi Lischer. Autofahren, die Wohnung heizen, Straßen beleuchten, Maschinen und Computer betreiben, das alles braucht Energie. Zu viel Energie, findet die EU-Kommission. Sie will den Verbrauch deshalb um 30% senken bis 2030. Es geht dabei wohl nicht nur darum, das Klima zu schützen. Oliver Washington.
Der deutsche Energiekommissar Günther Oettinger ist kein blendender Rhetoriker. Für heute aber hatte er eine klare Botschaft.
30% höhere Energieeffizienz. Ich darf Ihnen sagen, dass dies maßvoll, aber auch sehr ehrgeizig ist.
Maßvoll und ehrgeizig, damit sagt Günther Oettinger auch gleich vorweg, dass er heute kein visionäres Ziel präsentiert. Die Kommission hat vielmehr gleich zu Beginn des ganzen politischen Prozesses den Kompromiss vorweggenommen, wie er normalerweise am Ende rauskommt. Die Kommission will offensichtlich nicht anecken.
Also müssen wir jetzt unsere Kommissionsvorschläge so vorbereiten, dass sie eine klare Mehrheit im Parlament erreichen, einerseits, und dass sie von allen 28 nationalen Regierungen und zuvor von den Regierungschefs mitgetragen werden.
Gegen Reduktionsziele wehren sich Großbritannien zum Beispiel oder auch Polen. Das EU-Parlament allerdings plädierte erst im Februar dieses Jahres für ein Reduktionsziel von 40%. Das mit Blick auf einen besseren Klimaschutz und mit Blick auf die Gasabhängigkeit Europas von Russland. Die Kommission selber schreibt in ihren heute verteilten Unterlagen zu dieser Gasabhängigkeit, wenn die EU pro Jahr 1% Energie einspare, könne sie die Gasimporte um 2,6% reduzieren. Bei 10% weniger Energie sinkt der Gasbedarf also erheblich. Angesprochen auf die Frage, ob diese Gasabhängigkeit beim Entscheid der Kommission eine Rolle gespielt habe, sagte Günther Oettinger selbstverständlich, doch scheint die Kommission beim Ziel, diese Abhängigkeit zu reduzieren, noch nicht sehr weit fortgeschritten, wenn Oettinger auch Folgendes sagt.
Eigentlich setzen wir auf Gas. Eigentlich ist eher unsere Linie, mehr Gas zu verbrauchen und weniger Kohle. Aber wenn die Lage mit Russland sich nicht entspannt, kann irgendwann einmal auch die Lehre daraus sein, dass Gas nicht die Zukunft haben sollte, die sie eigentlich in unseren Plänen für die beiden nächsten Jahrzehnte einzunehmen hat.
Und schließlich stellt sich noch die Frage, wer die Energiereduktion bezahlen soll. Die Hausbesitzer zum Beispiel, die ihre Häuser sanieren müssen, oder die Lastwagenbesitzer, die sich neuere Lastwagen kaufen müssen. Auch dies ließ Oettinger offen. Das sei dann Frage der Umsetzung. Viele offene Fragen also. Das Thema wird noch viel zu reden geben.
Online ein Hotel buchen ist im Trend. Wie Schweizer Hoteliers darauf reagieren, gleich nach den Nachrichten mit Yvonne Lambricke.
Auf den Schweizer Straßen sind letztes Jahr 269 Personen ums Leben gekommen. Das sind 70 weniger als im Jahr zuvor. Weniger Tote wurden letztmal 1945 gezählt, wie das Bundesamt für Statistik BFS schreibt. Das BFS sieht den Grund darin, dass die Autos und auch die Straßen sicherer geworden sind. Der Baselbieter SVP-Nationalrat Kaspar Bader tritt zurück. Er verlasse den Nationalrat auf Ende Monat, teilte seine Partei mit. Bader ist seit 16 Jahren im Nationalrat, während 10 Jahren war er Fraktionschef der SVP. Baders Nachfolger wird Christian Miesch. Miesch saß bereits 12 Jahre im Nationalrat, zuerst für die FDP, später für die SVP. Es war einer der größten ungelösten Kriminalfälle der Schweiz, der sogenannte Safari-Mord von Bern. Einer der Täter ist nun in der Türkei zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht in Istanbul sprach den Mann wegen Mordes schuldig. Es sieht es als erwiesen an, dass er 1998 am Vierfachmord im Berner Tirum Safari beteiligt gewesen war. Damals waren der kurdische Wirt, zwei türkische Mitarbeiter und ein Schweizer Gast erschossen worden. In der Ostukraine haben Separatisten zwei Kampfjets der ukrainischen Luftwaffe abgeschossen. Das bestätigte ein Sprecher des ukrainischen Militärs und fügte an, über den Verbleib der Piloten wisse er nichts. Die Separatisten erklärten, einer der Piloten habe sich per Schleudersitz retten können. Die zweite Maschine sei, obwohl schwer getroffen, noch weiter geflogen. Die ukrainische Armee meldet, dass sich die Rebellen aus den Vororten der Millionenstadt Donetsk zurückzögen. Einwohner von Donetsk berichten, die Separatisten würden in der Innenstadt Schützengräben erstellen. Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Transasia Airways mit 58 Menschen an Bord musste auf der taiwanesischen Insel Penghu notlanden. Dabei sollen Dutzende Menschen ums Leben gekommen sein, berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Bei Transasia Airways handelt es sich um eine taiwanesische Fluggesellschaft mit Sitz in Taipeh. Litauen führt am 1. Januar 2015 den Euro ein. Die zuständigen Minister der EU haben der Aufnahme Litauens in die Währungsunion offiziell zugestimmt. Litauen ist der 19. Staat im Euroraum. In den beiden anderen baltischen Staaten, Estland und Lettland, ist der Euro bereits Zahlungsmittel. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.594 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag ebenfalls unverändert. Der Euro wird zu 1.2147 gehandelt, der Dollar zu 90,23 Rappen.
Info 3 Abend.
Waren Sie schon in den Ferien und haben Sie Ihr Hotel über eine der zahlreichen Buchungsplattformen im Internet gebucht? Wenn ja, dann liegen Sie voll im Trend. Eine Entwicklung, an die sich die Schweizer Hoteliers anpassen mussten. Samuel Empi.
Ein mittelgroßes 3-Sterne-Hotel in Bern. Auch hier buchen immer mehr Kunden ihr Zimmer über eine der unzähligen Hotelbuchungsplattformen. Direktor Robert Kneubühler hat kaum mehr die Übersicht, wo überall im Netz man ein Zimmer für sein Hotel buchen kann.
Teilweise ist das schon erstaunlich, wo wir überall drauf sind. Es ist nicht immer ganz so durchsichtig, aber die Hauptkanäle, da sind wir natürlich schon sattelfest.
Die Hauptkanäle, das sind Expedia, HRS und ganz vorne Booking.com. Von den weltweit rund 2000 Buchungsplattformen prägen diese drei das Geschäft der Hoteliers in der Schweiz am stärksten. Eine von 5 Übernachtungen wird über einen dieser Online-Vermittler gebucht. Tendenz stark steigend.
Die Buchungsplattformen werden in der Zukunft weiter stärker werden.
Ist Roland Check, Dozent an der Fachhochschule Westschweiz, überzeugt. Er erforscht diese Hotelbuchungsplattformen. Check rechnet damit, dass in 3 bis 5 Jahren die Hälfte der Hotelübernachtungen in der Schweiz via Online-Vermittler gebucht werden. Ein Hotel muss also auf diesen Plattformen präsent sein und für diese Präsenz viel Geld in die Hand nehmen.
Das Ganze wird sehr teuer erkauft. Das heißt, die Kommissionsraten sind standardmäßig so zwischen 12% und 15%. Wenn man aber sehr gut sichtbar sein will an den obersten Plätzen, und da kann es dann bis 20-30% sein.
Je weiter oben in der Liste von Booking.com, desto eher klickt der Kunde auf das Hotel. Wie viele versucht Hoteldirektor Kneubühler in Bern, die Plattformen als Marketing-Tool zu nutzen und gleichzeitig die hohen Kommissionen zu umgehen? Der Schlüssel dazu: gute Bewertungen von Gästen auf den Plattformen und ein guter Internetauftritt des Hotels.
Wir probieren natürlich alles, dass die Gäste zwar auf Booking schauen gehen, aber wir wissen auch, dass 70%, die bei Booking ein Hotel suchen, auf die Homepage gehen für mehr Informationen, und da versuchen wir sie abzuholen.
Der Kunde zahlt auf der Hotel-Homepage den gleichen Preis für Kneubühler, empfallen aber dann die Kommissionen. Und für den Kunden gibt's dafür noch einen Taxigutschein oder einen Willkommensdrink.
Info 3 Abend.
Mehr als einmal schon sah sich China mit dem Vorwurf konfrontiert, als neue Kolonialmacht aufzutreten. Schließlich investierte die Volksrepublik immer wieder in Länder mit Entwicklungspotenzial, vor allem in Afrika. Natürlich ganz ohne Hintergedanken, wie stets betont wurde. Nun wiederholt sich das Spiel. Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping versprach auf seiner Tour durch Lateinamerika, er werde Milliarden investieren. Ulrich Achermann.
Händereiben in Brasilien. Für einmal treten die Chinesen nicht nur als Abnehmer von Waren und Rohstoffen wie Soja oder Eisenerz auf, sondern als Kunden im Bereich der brasilianischen Wertarbeit. 60 Regionaljets des Herstellers Embraer hat China geordert. Ein Großauftrag für mehr als 3 Milliarden Dollar. In Argentinien will Peking 7 Milliarden in Infrastrukturprojekte investieren. Dazu kann die Zentralbank in Buenos Aires auf einen 11 Milliarden Überbrückungskredit aus China zurückgreifen, falls die Devisen knapp werden. Dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Venezuela stellt es weitere 4 Milliarden Dollar Kredit zur Verfügung. Nirgendwo ist Chinas Engagement in Lateinamerika größer als im Ölstaat. Durch den gemeinsamen Entwicklungsfonds sind seit 2007 schon 25 Milliarden Dollar chinesischer Unterstützung geflossen. Venezuela bezahlt seine Verpflichtungen in Öl. Bis 2016 soll mit 1 Million fast täglich rund die Hälfte der venezolanischen Produktion nach China gehen. Damit begibt sich die linkspopulistisch regierte Ölrepublik in eine Abhängigkeit von China, die ihr nicht nur gut bekommt. Haushaltsdefizit und Devisenknappheit haben auch damit zu tun, dass die Lieferungen nach China kein Geld mehr einbringen. Milliarden aus dem Entwicklungsfonds haben die Venezolaner in Prestigeobjekte gesteckt, aus denen nie wirklich etwas geworden ist. Staatliche Viehzucht, Zuckerraffinerien und anderes mehr. Allein bei China hat Venezuela jetzt über 20 Milliarden Dollar Schulden. Ein Betrag so hoch wie die gesamten Devisenreserven. Auch in Argentinien zeigt sich, dass die Chinesen mit ihren Beiträgen an die lokale Infrastruktur vor allem eigene Interessen verfolgen. Für 2 von ihnen finanzierte Kraftwerke werden sie auch die technische Ausstattung liefern. Und genug Energie, das ist auch die Voraussetzung für den Abbau von Bodenschätzen. Regierungen, die sich als links und fortschrittlich bezeichnen wie jene Argentiniens und Venezuelas, reproduzieren dabei das koloniale, ganz auf Rohstoffausbeutung angelegte Geschäftsmodell. Sie beziehen im großen Stil Industriegüter aus China und überlassen dem asiatischen Partner in der Regel die ganze Kette der Mehrwertschöpfung. Das heißt, zum Wohl der Chinesen verzichten die Latinos auf größeren Wohlstand und mehr und bessere Beschäftigung.
Das war Info 3, News und Hintergründe auf SRF 3 und Virus im Netz unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.